NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie heute Abend aus Kirchbeutzen im Heidekreis, um genau zu sein, aus der Gaststätte zum Domkreuger. Das ist eine ganz besondere Gaststätte. Unser Thema lautet heute Abend, letzte Runde, das Kneipensterben auf dem Land. Früher, da war die Dorfkneipe Treffpunkt, Nachrichtenbörse, ein Ort, an dem man gemeinsam geklönt, gefeiert, vielleicht auch mal geweint hat. Und heute, da ist die Dorfkneipe so ein bisschen aus der Mode gekommen. Eine Zahl zeigt das auch ganz anschaulich. 1600 Kneipen und Gaststätten sind in den vergangenen 10 Jahren allein in Niedersachsen von der Bildfläche verschwunden. Wir wollen heute Abend auf die Gründe schauen. Wie konnte es so weit kommen und was geht eigentlich verloren, wenn die letzte Kneipe zumacht und der Wirt das Licht ausknipst? Ich bin Torben Hildebrand und ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Wir sind in Kirchbeutzen, weil dieser Ort eben nicht zuschauen wollte, wie die Traditionsgaststätte zumacht. Die Dorfgemeinschaft hat eine Genossenschaft gegründet. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Diese Genossenschaft soll den Domkreuger retten. Und wenn ich mich hier so umgucke, die Gaststube ist gut besetzt, die Tische sind gefüllt, die Doppelkopfrunde ist da, die Jugendfeuerwehr ist auf der Kegelbahn. Das hat offenbar ganz gut geklappt. Bei mir am Kneipentisch mittendrin sitzen zwei Vertreter der Genossenschaft, die diese Gaststätte gegründet haben. Da haben wir einmal den Kneipenretter Thorsten Söder. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und wir haben Thorsten Riekers da, den zweiten Thorsten in der Runde. Auch Sie sind in der Genossenschaft dabei. Überall machen die Dorfkneipen dicht. Wie viele Leute haben gesagt, lass lieber die Finger davon, es wird nie was, diese Kneipe hat keine Zukunft?
Ach, das waren sehr wenige. Wir haben den Leuten aber auch nicht sehr viel Zeit gegeben, uns davon abzuraten, weil wir ambitionierten Zeitplan hatten. Und da waren nicht viele Leute dabei, die gesagt haben, ihr spinnt.
Wir haben uns verpflichtet gefühlt, diese Kneipe bei uns hier im Kirchspiel Kirchbeutzen zu retten. Sie stand eben vor dem Problem, dass die Inhaberin Annelie Rabe aus Altersgründen aufgeben wollte. Und wir haben uns verpflichtet gefühlt, hier was zu unternehmen, um die Kneipe im Dorf zu erhalten.
Wir wollen nachher genauer darüber sprechen, nochmal uns genauer angucken, wie das Ganze funktioniert hat, wie Sie Ihre Gaststätte gerettet haben. Wir haben neben den Bürgern aus Kirchbeutzen weitere Gäste dabei, unter anderem eine Wissenschaftlerin, die zum Thema Kneipensterben geforscht hat. Außerdem lassen wir die Brauereibranche zu Wort kommen. Und ich würde sagen, ja, auf einen schönen Abend, auf eine gute, informative Stunde. Prost. Sie hören unser Thema heute Abend aus der Gaststätte zum Domkreuger in Kirchbeutzen bei Walsrode. Letzte Runde, das Kneipensterben auf dem Land, das ist der Titel unserer Sendung und darüber wollen wir gleich sprechen. Aber zunächst blicken wir erstmal nach Bodenwerder ins Weserbergland. Mit welchen Problemen die Wirte da in der Region zu kämpfen haben, das hat sich Hilke Janssen angeschaut.
Vor den Fachwerkhäusern in der Fußgängerzone in Bodenwerder stehen Tische und Stühle unter blauen und grünen Sonnenschirmen. In dem 5.500 Einwohnerort an der Weser gibt es vor allem für die Touristen im Sommer Dutzende Bistros, Cafés und Restaurants. Die Einheimischen gehen dagegen abends in Bodenwerder kaum noch aus.
Ich wüsste jetzt gar nicht, in welche Kneipe ich überhaupt gehen könnte, muss ich ehrlich sagen. Haben noch Kneipen auf?
Gar nicht mehr, weil wir hier kaum noch eine Kneipe haben. Wirklich nicht, ist so.
Eigentlich nicht mehr. Hier ist nichts mehr, auch für die Jugendlichen.
Hier überhaupt nicht. Halt da nicht viel vom Alkohol.
Dreimal im Jahr, wenn ich im Urlaub bin, weil ich abends früh ins Bett muss. Ich muss früh aufstehen. Also. Und großheilig Kneipen im Dorf gibt es nicht mehr.
Ja, eigentlich schade. Da stirbt ja so ein bisschen Kultur, ne? Mit dem Kneipensterben. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten jetzt. Die Dorfgemeinschaftshäuser, viele private Veranstaltungen. Und auch vielleicht weniger Euros in der Tasche.
Das bemerkt auch Rainer Krüger. Mit seinem Sohn betreibt der 56-Jährige direkt an der Weser das Hotel Königszinne mit Biergarten. Auch ein Bistro in der Altstadt gehört der Familie. Die Zeiten für Gastronomen, sagt Krüger, werden aber schwieriger.
Früher sind die Leute, haben die sich abends getroffen, ob das der Tischler oder der Maler oder der Handwerker. Und die haben sich getroffen, haben sich unterhalten an der Theke und der eine hat das gemacht, der andere das. Man hat halt die Kontakte, es war alles mehr persönlicher. Ich finde heute, dass sich die Gesellschaft immer mehr entfremdet.
Schuld daran sind für ihn Fernseher, Computer und Smartphones. Anstatt wie früher in der Kneipe zu quatschen, sitzen die Leute lieber zu Hause vor dem Bildschirm, meint Krüger. Für Gastwirte werde das Geschäft außerdem mühsamer, weil Regeln und Auflagen strenger werden. Zum Beispiel sind seit Januar elektronische Kassensysteme Pflicht.
Diese kleinen Bierkneipen, wenn die da so eine teure Registrierkasse kaufen müssen, wo die ein Fass Bier die Woche verkauft, die Frau, oder vielleicht zwei, das
kann man gar nicht bezahlen. So eine Kasse kostet 3.500 Euro. Wie soll das funktionieren? Und deswegen schließen auch immer mehr, weil der Kostenaufwand der Gastronomie, Ablüftungsanlagen, Reinigungsnach, sie können sich das gar nicht vorstellen, was wir für eine Bürokratie haben.
Familie Krüger hat vor kurzem ein weiteres Restaurant in der Altstadt von Bodenwerder saniert. Der Baron, direkt neben dem mittelalterlichen Mühlenturm, sollte eigentlich ein Steakhouse werden. Die hellen Holztische sind fertig eingedeckt, aber das Restaurant bleibt geschlossen. Die Familie findet in Bodenwerder einfach kein Personal. Kein Wunder, sagt der 30-jährige Andreas Krüger, denn viele junge Leute zieht es vom Land in die Großstädte.
Ich bin ja damals auch in Hannover groß geworden und damals war ich eigentlich auch einer der Jugendlichen, die immer auf die Stadt gepocht hat und niemals aufs Land wollte. Und mittlerweile, auch durch den gastronomischen Job so, bin ich eigentlich froh, hier in Bodenwerder gelandet zu sein, dass ich halt auch nach der Arbeit sozusagen hier die Ruhe genießen kann.
Andreas Krüger sieht seine gastronomische Zukunft optimistisch. Er ist überzeugt, dass der Tourismus in Bodenwerder weiter zunimmt. Sein Vater Rainer Krüger findet es schade, dass die Bewohner von Bodenwerder die kleineren Läden nicht genug zu schätzen wissen. Nicht nur Kneipen fehlen, sagt der 56-Jährige. Inzwischen müsse er für ein Jackett oder ein gutes Unterhemd bis nach Höxter oder Hannover fahren.
In Deutschland müssten sich so manche Leute mal ein bisschen umdenken, auch die kleinen Geschäfte zu erhalten. Vielleicht werden ja manchmal die Leute später wach. Wenn es keine mehr gibt, dann werden die Leute wach werden, das denke ich.
Hilke Janssen über die Probleme, die Gastwirte heute haben. Hier in Kirchbeutzen haben die Bürger ihr Schicksal in die Hand genommen oder man müsste eher sagen, haben ihre Kneipe in die Hand genommen. Sie haben eine Genossenschaft gegründet, damit im Domkräuger nicht für immer die Türen zubleiben. Und die Türen sind offen heute Abend, die Bude ist voll. Bei mir sind Thorsten Söder und Thorsten Rikers, beide Mitglieder in führender Position der Genossenschaft, die diese Kneipe, dieses Gasthaus gerettet hat und nun verpachtet hat an eine Wirtin. Thorsten Söder, wir haben es eben gerade in diesem Beitrag gehört. Erst geht keiner in die Gaststätte, keiner nutzt die Infrastruktur, die vor Ort da ist, keiner geht das Bier trinken. Aber wenn die Kneipe dann zu ist, dann ist das Gejammer groß, das Geschrei ist groß. Wie war das hier in Kirchbeutzen, als ja, hier im Domkräuger die Lichter auszugehen drohten?
Ja, das ist genau die Situation gewesen, vor der wir gestanden haben letztes Jahr. Wir wollten uns später von unseren Kindern nicht vorwerfen lassen, warum habt ihr nichts gemacht? Und wir wollten uns auch selber nicht diese Frage stellen, hätten wir Mann, sondern für uns war wichtig, jetzt was zu tun. Also es war schon eine Angst vorhanden, dass man etwas verliert, was man nicht verlieren möchte. Das hat die Leute betroffen gemacht, gerührt und deswegen auch dieser Riesenzuspruch. Dann hat sich das entwickelt.
Ja, der Domkräuger ist seit über 280 Jahren im Familienbesitz der Familie Rabe gewesen. Und dadurch ist dann eben unser Gedanke gekommen, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Wir müssen versuchen, diese Kneipe für uns selber zu retten, damit wir einen Treffpunkt haben, einen Punkt, wo wir feiern können, wo wir uns versammeln können, wo die Vereine einen Rückzugsort haben und sich treffen können. Das war uns eben wichtig und wir haben es also tatsächlich geschafft, indem wir diese Genossenschaft gegründet haben.
Genossenschaft, das muss man vielleicht nochmal erklären. Sie sind losgegangen, haben in relativ kurzer Zeit im Dorf mehr als 100 Bürger gefunden, die gesagt haben, wir geben Knete, um dieses Gasthaus zu retten. Wir kaufen die Gaststätte und den Hotelbetrieb gleich mit und möbeln das Ganze wieder auf. Wie überzeugt man Bürger, wenn es dann ans eigene Portemonnaie geht, tatsächlich Kohle locker zu machen für eine Sache, von der man gar nicht weiß, ob die am Ende gut ausgeht?
Ja, die Betroffenheit war groß. Für viele hier im Dorf und im Kirchspiel gilt es, dass das die Kneipe ist, wo man die eigene Hochzeit gefeiert hat. Auch die Silberhochzeit oder in meinem Fall auch die goldene Hochzeit meiner Eltern, die Beerdigungsfeier meines Vaters, die Taufen, die Tauffeiern meiner Kinder, Konfirmation. Und so geht es hier fast jedem im Dorf und drumherum. Das war eine sehr hohe Betroffenheit, dass man gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Wir bringen das Kapital auf und wir haben ja wirklich auch nicht zu niedrig gegriffen. Ein Anteil bei uns sind 2.500 Euro. Das ist also auch kein Geld, was man jetzt mal eben im Portemonnaie übrig hat. Und wir haben, ja, am Dienstag hatten wir die Informationsveranstaltung und bis Sonntag musste das Interesse bekundet sein, schriftlich. Und wir hatten die benötigten Anteile zusammen und dann innerhalb von 5 Tagen 250.000 Euro Eigenkapital, sodass wir uns als Initiatoren gesagt haben, so, dann dann geht's jetzt los. Und dann haben wir auch langsam registriert, was jetzt wohl da auf uns zukommen wird.
Thorsten Rikers, wie viel haben denn kalte Füße gekriegt? 2.500 Euro, eben noch die Hand gehoben, wahrscheinlich hier im Saal bei der Infoveranstaltung. Und dann geht man nach Hause, paar Straßen weiter und denkt erstmal, 2.500?
Ja, das waren von den ungefähr 100 Genossen sicherlich einige dabei, die dann überrascht waren, oh, jetzt muss ich tatsächlich bezahlen, jetzt muss ich die 2.500 Euro auf den Tisch legen. Wir haben uns selber erstmal angeschaut, da waren wir selber ja auch überrascht.
Und der eine, muss man ja dazu sagen, wenn ich Sie angucke, Sie sind eigentlich hauptberuflich bei der Feuerwehr, bei der Kreisfeuerwehr hier im Heidekreis, kümmern sich da um die Geräte, und der andere Thorsten am Tisch von den beiden Thorstens, der ist eigentlich an einer Berufsschule und ist da Lehrer und Abteilungsleiter. Wie wird man denn plötzlich vom Berufsschullehrer oder vom Feuerwehrmann zum Gastwirt oder zum Gaststättenbetreiber?
Ja, plötzlich. Ne? Also, das kann man ja nicht anders sagen. Also für uns war von vornherein klar, dass wir uns vorstellen können, zu kaufen und zu verpachten. Wir haben uns alle tief in die Augen geschaut und gesagt, wir betreiben es nicht selbst. Das würden unsere Ehefrauen, unsere Partner sicherlich auch nicht mitmachen, dass wir dann hier wochentags in der Kneipe stehen. Das war für uns keine Option. Sehr wohl war es die Option zu sagen, wir machen das jetzt. Also in unserer Initiatorengruppe waren wir breit aufgestellt. Also das heißt, wir hatten den Vorsitzenden des Schützenvereins, wir haben den Ortsbrandmeister gehabt, den Ortsvorsteher und die Feuerwehr war vertreten, der Sportverein. Also wir waren gut aufgestellt, sodass wir jetzt uns gegenseitig auch vertraut haben und gesagt haben, so, wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Wir waren uns einig und dann hat es auch funktioniert.
Was sagen denn Ihre Genossen? Glauben die, dass die das Geld auch mal wiedersehen? Es gibt bei der Bank keine Zinsen gerade. Ach, da trage ich mein Geld in die Genossenschaft. Das wird vielleicht mehr. Kommt das Geld irgendwann wieder zurück oder kann das auch nach hinten losgehen?
Das ist keine Investition, um Geld zu verdienen. Ich glaube, es ist auch keiner dabei, der gesagt hat, ich mache das jetzt nur und dann in 5 Jahren will ich gewinnen oder will ich Geld. Das ist nicht das Ziel dieser Sache, sondern das Ziel war es, die Gaststätte zu erhalten.
Wie ging es weiter? Was haben Sie gemacht? Sie haben diese Genossenschaft gegründet. Dann waren Sie Besitzer eines Gasthauses und dann?
Die vorherige Besitzerin hat sehr gut mit uns zusammengearbeitet, weil wir ja vor dem großen Problem standen, auch erstmal einen Pächter zu finden oder eine Pächterin, damit wir dieses Gasthaus gar nicht erst leer stehen lassen, sondern dass wir einen fließenden Übergang hinbekommen und dann dieses Gasthaus weiterhin am Leben halten.
Thorsten Söder, vertraglich wurde das vereinbart, jedes Genossenschaftsmitglied muss 3-mal im Monat, 5-mal im Jahr, 10-mal im Jahr in diese Kneipe kommen, auch mal Currywurst-Pommes essen, ein Bier trinken oder einen Geburtstag hier feiern, weil die Kneipe muss am Leben bleiben, damit sie auch sich für die Pächterin lohnt.
Nein, also solche vertraglichen Gegebenheiten haben wir nicht eingebaut, aber es liegt natürlich in dem Interesse jedes einzelnen Genossenschaftsmitglied, wenn er sich überlegt, ich will essen gehen, dann kann er sich überlegen, ich fahre nach Walsrode, also in die nächste Stadt, oder aber ich gehe dort essen, wo das Geld, was ich ausgebe, letztendlich mir wieder zugutekommt. Das heißt, man hat jetzt eine eigene Kneipe. Das ist immer ganz interessant, wenn man wo steht und sagt, ich habe eine eigene Kneipe, wo ich essen und trinken gehen kann. Das ist immer ein Gesprächsthema und so ist es hier natürlich auch.
Thorsten Rikers, die eigene Kneipe, haben Sie sich ein Stück weit einen Traum erfüllt?
Nee, das war niemals ein Traum von mir, ein Kneipenbesitzer zu sein. Eher im Gegenteil, aber wir haben diese Herausforderung angenommen und wir sind auf einem guten Weg, das Ganze in die richtigen Bahnen zu bekommen. Wir werden das Gasthaus jetzt noch renovieren, werden viel Geld und viel Arbeit dort reinstecken und dann bin ich mir sicher, dass das Ganze auch wieder laufen wird und dass wir hier weiterhin die großen Familienfeiern haben und auch die kleinen Versammlungen und auch mal abends einfach nur für ein Bierchen hier an der Theke sitzen und uns wohlfühlen hier.
Sie hören NDR1 Niedersachsen, unser Thema heute Abend. Letzte Runde, das Kneipensterben auf dem Land. Heute Abend aus der Gaststätte zum Domkreuger in Kirchbeutzen. Und wir sprechen gleich mit einer Wissenschaftlerin darüber, was muss denn eine Dorfkneipe eigentlich heute haben, damit sie überleben kann. Wir sind immer noch in Kirchbeutzen im Heidekreis. Sie haben Bürger, ihre Kneipe, ihr Gasthaus gerettet. Und ich freue mich, dass Michelle Spohr bei uns ist. Sie ist Soziologin an der Leibniz-Universität in Hannover und sie forscht zum Thema Infrastruktur auf dem Land. Und zur Infrastruktur zählt eben auch die klassische Dorfgaststätte. Hallo Frau Spohr.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Gerne.
40% weniger Dorfgaststätten in Niedersachsen in den letzten 10 Jahren. Wenn man diese Zahlen sich anschaut, dann kann man denken, Dorfgaststätten, Dorfkneipen sind ein Auslaufmodell.
Ja.
Ist das so?
Ja, es ist so. Der Trend ist zu beobachten. Dorfgaststätten werden immer weniger. Wo früher vielleicht noch 4 Gaststätten waren, sind heute, wenn man Glück hat, vielleicht noch eine.
Wenn wir uns hier umgucken, die Tische sind voll. Nebenan wird Doppelkopf gespielt. Hier sitzen ein paar ältere Herren und trinken ein Pilzchen. Die Theke ist auch gut besetzt. So muss ja eigentlich eine Dorfkneipe sein, oder?
So müsste sie sein, ja.
So ist sie
ja,
aber nicht.
Vielerorts ist das nicht mehr so. Also wir haben uns ja auch Dorfkneipen angeschaut und da gibt es eben auch Kneipen, da gehen eben die Einwohner nicht mehr hin. Da besuchen die nicht mehr täglich die Gaststätte. Aber die Gaststätte ist immer noch da und existiert trotzdem. Und das ist ja der spannende Punkt. Wie hält sich so eine Gaststätte in einem Dorf, obwohl sie wirtschaftlich eigentlich gar nichts mehr vom Dorf hat?
Wie verhält sich das denn, Dorf und Gaststätte, Gaststätte und Dorf? Ist ein Dorf tot, wenn eine Gaststätte nicht da ist? Oder geht die Gaststätte vor die Hunde, wenn das Dorf nicht mehr kommt? Was passiert da in dieser Beziehung zwischen Menschen und Gaststätte?
Ja, also vielerorts ist ja die Gaststätte oder war eine sehr lange Zeit der Dorfmittelpunkt. Ja? Oder sie ist nicht nur Dorfmittelpunkt, sie ist auch, wie wir vorhin gehört haben, ein Teil der persönlichen Biografie. Also da wurde getauft, da wurden Hochzeiten gefeiert oder das sind sogar Beerdigungscafés. Und wenn das natürlich geht, dann nimmt man dem Ort selbst so einen sozialen Raum.
Kann man sagen, die Gaststätte ist auch ein Stück weit die Seele eines Dorfes?
Für manche Dörfer mag das zutreffen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, für jedes Dorf ist eine Gaststätte oder eine Kneipe unbedingt notwendig, um dörfliches Leben zu haben. Also es kann auch durchaus sein, wir haben uns in unserem Forschungsprojekt auch Dorfläden angeschaut, Dorfcafés. Aber dort findet das, was Sie eben gerade gesagt haben, so die Seele eines Dorfes tatsächlich statt und kann da stattfinden.
Vielleicht erklären Sie mir nochmal, warum es eigentlich so schwer ist für Betreiber, Dorfgaststätten am Leben zu halten. Wir haben eben einen Beitrag gehört aus Bodenwerder, da höre ich Bürger, die sagen, zu teuer. Oder die sagen, gibt es hier überhaupt noch was? Wo sind die Gründe, dass die Leute halt hier und da und offenbar, wenn wir uns die Zahlen angucken, auch weit verbreitet, nicht mehr so häufig das Angebot Dorfgaststätte annehmen wie früher?
Also zum einen, es ist natürlich aus der Betreiberperspektive, ist es immer so, der guckt sich immer die Wirtschaftlichkeit an, ja, der will Geld damit verdienen. Der kann auch mit Vereinspreisen teilweise nicht mithalten. Aus einer Perspektive eines Gastes ist dann eher die Frage, was möchte der überhaupt in so einer Kneipe machen? Will der da wirklich jetzt nur Bier trinken gehen? Will der sich da treffen, sich unterhalten? Was ist die Motivation überhaupt, in eine Kneipe zu gehen? Also diese Perspektive müsste man sich anschauen.
Die muss man sich auch als Gastwirt wahrscheinlich anschauen, ne?
Die muss man sich auch als Gastwirt anschauen. Also mein Anliegen ist doch da immer zu sagen, mit wirtschaftlichen Logiken kommen Sie in einem Dorf nicht unbedingt weiter. Sondern Sie müssen quasi das herausfinden, was hier das dörfliche Leben ausmacht und das auch ein Stück weit bedienen. Also öffnen Sie sich als Gastwirt für das Dorf, damit auch das Dorf zu seinen eigenen Zwecken oder Interessen in diese Kneipe kommt.
Frau Spohr, Sie haben eben gesagt, eine Kneipe kann man nur ganz, ganz schwer so betreiben, dass man am Ende ein dickes Plus damit macht, dass man als Gastwirt gut davon leben kann. Wenn wir uns das Modell in Kirchbeutzen angucken, da ist eine Genossenschaft, die sammelt ganz, ganz viel Geld ein, damit erstmal der Investitionsstau abgebaut werden kann. Ist das ein Modell, wo Sie sagen, eigentlich funktioniert es nur so, weil diese Wirtin kann sich jetzt wirklich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren und muss nicht mehr sich über Baumaßnahmen im Kopf machen?
Also das ist natürlich ein Paradebeispiel. Nicht nur, dass die Finanzierung steht, sondern eben einer der Vorredner hat es auch gesagt, man ist auch verpflichtet. Also man verpflichtet sich auch, dann dieses Angebot hier in der Gaststätte einfach zu nutzen. Also auch sozial verpflichtet. Man hat eine Einlage von 2.500 geleistet und nun geht man auch hin und nutzt das auch.
Ist ja eigentlich auch sozialer Druck, ne? Wenn ich hier nicht hingehe und nicht essen gehe, wenn ich mich vielleicht sogar im Nachbardorf erwischen lasse in der Kneipe, kann ich Ärger kriegen.
Ja, selbstverständlich. Das macht hier in so einem kleinen Dorf ganz schnell die Runde und dann greifen dörfliche Reglements. Und dann sind sie ganz schnell wieder verhaftet. Ein bisschen sozialer Druck kann ja nicht schaden.
Wir haben vorhin einen Gastwirt gehört im Beitrag, der sagt, Internet, WhatsApp, Fernseher, die Leute sind zu Hause. Man muss sich nicht mehr zwangsläufig in der Kneipe treffen, um Neuigkeiten auszutauschen. Man muss sich auch nicht in der Kneipe treffen, um gut unterhalten zu werden. Das kann ich auf dem Sofa oder im Netz. Sind das Gründe?
Also aufgrund unserer Forschungsergebnisse können wir eigentlich sagen, doch, die Leute wollen sich noch sehr wohl treffen. Und die wollen sich auch analog, face-to-face treffen und sich unterhalten. Wir haben es in einem Dorf, da ist gerade eine Gruppe Jugendlicher, die den Stammtisch, den einzigen Stammtisch noch in dieser Kneipe bildet. Und die verabreden sich zwar über WhatsApp, aber sie wollen sich von Angesicht zu Angesicht sehen und sich unterhalten und das Bierchen gemeinsam trinken. Und die Leute wollen sehr wohl auch noch rausgehen. Also das können wir auch sagen. Da sitzt keiner alleine zu Hause und trinkt gerne alleine sein Bier, sondern Geselligkeit ist dann doch immer noch das, was die Leute pflegen wollen.
Wie muss ich mich als Gastwirt denn auf ein Dorf einstellen? Sie sagten, ja, man muss offene Ohren haben, man muss Wünsche erkennen und dann auch auf diese Wünsche eingehen. Was sind so typische Wünsche, wo Sie sagen, wenn ein Gastwirt das und das macht, dann kann er eigentlich nicht verlieren?
Wenn man sich abschottet in einem Dorf und ganz alleine so sein kleines Süppchen kocht, dann hat man schon mit großer Wahrscheinlichkeit verloren. Also öffnen Sie sich, vor allem eben für die Vereine und für die Gesellschaften.
Wie wichtig sind so Kleinigkeiten wie Öffnungszeiten, Biersorte, vielleicht auch, ob der Wirt lächelt. Also manchmal reicht ja schon die falsche Nase und es kommen keine Leute.
Also der Wirt spielt auch ganz sicherlich eine ganz große Rolle. Sie haben meistens natürlich, klar wie hier, wir sind in einem Traditionsgasthof und man kennt die Familie schon seit 6, 7 Generationen. Das spielt schon mal eine wesentliche Rolle. Wenn Sie von außerhalb kommen, haben Sie es unter Umständen etwas schwieriger, müssen es aber auch nicht haben. Also hier funktioniert es ja auch sehr gut. Hier ist jetzt eine Wirtin, die von ein bisschen von außerhalb kommt und es funktioniert. Also es kommt auch sehr stark auf diese Figur Wirt an. Kneipe und Wirt, wie so oft, ist hier eben eins.
Ein Gastwirt muss ein Stück weit auch ein Typ sein oder eine Typin. Was hören Sie in Ihren Untersuchungen, in Ihren Forschungen von Bürgern? Was muss denn so ein Gastwirt haben, damit man da hingeht?
In den meisten Dörfern ist ein Gastwirt einfach auch schon eine Institution. Ja, der ist in allen Vereinen Mitglied, der macht auch überall mit und der spendiert auch mal, wenn Kirmes ist oder vielleicht ein Schützenfest, auch mal das ein oder andere Fässchen Bier.
Das heißt, es ist nicht egal, wer da am Zapfhahn steht.
Also in der Stadt ist natürlich die Figur austauschbarer und es ist den Leuten auch egaler, wer da jetzt hinter der Theke steht. In einem Dorf, wenn Sie da einmal vielleicht jemand vor den Kopf gestoßen haben, dann bleibt das in diesem kollektiven Gedächtnisdorf auch verhaftet. Und das werden Sie dann so schnell nicht mehr los.
Und das wollen wir uns jetzt gleich mal angucken. Wir sind nämlich nicht in der Großstadt, wir sind auf dem Dorf, auf dem Plattenland in Kirchbeutzen in der Heide. Und hier lebt diese Kneipe weiter, weil die Dorfgemeinschaft, wie gerade gehört, eine Menge Geld in die Hand genommen hat und das Gasthaus als Genossenschaft weiterführt. Vielen Dank bis hierhin, Michelle Spohr von der Uni Hannover. Und wir besuchen jetzt mal die Frau hinterm Tresen. Ich will mal gucken, ob ich sie gerade erwische. Das ist nämlich Melanie Eils-Kortz. Sie hat diese Gaststätte gepachtet. Und ich schleiche mich jetzt mal hinter die Theke. Eigentlich eine absolute Tabuzone. Aber hier erwische ich sie. Melanie Eils-Kortz, Sie haben diese Gaststätte gepachtet, den Domkreuger. Und Sie sorgen dafür, jetzt sind Sie gerade fleißig am Gläser abwaschen, sehr schön. Sie sorgen dafür, dass es diese Kneipe, diese Gaststätte weitergibt. Was haben Ihre Verwandten, was haben Ihre Freunde gesagt, als Sie gesagt haben, ich wage dieses Abenteuer, ich übernehme diese Dorfkneipe?
Du bist verrückt. Das haben meine Freunde und meine Familie gesagt. Aber haben auch alle gleich gesagt, auch meine Familie, sie stehen total hinter mir.
Jetzt wird das Dorf nicht größer und mehr getrunken als früher wird auch nicht. Warum sagen Sie als Gastwirtin, ich mache diesen Schritt? Ich probiere, dass diese Dorfkneipe so läuft, dass ich gut davon leben kann.
Mein Bauchgefühl sagt, dass das hier klappt. Und die Herausforderung war einfach zu nah, dass man das greifen musste.
Wir haben eben von Michelle Spohr von der Uni Hannover gehört, ein Wirt oder eine Wirtin muss sich einstellen auf die Gäste. Der muss hören, was will das Dorf, wo kann ich vielleicht auch aufs Dorf zugehen. Gab es irgendwelche Punkte, wo Sie gesagt haben, da muss ich vielleicht an mir arbeiten oder da stelle ich die Karte um oder da mache ich die Öffnungszeiten anders. Wo sind Sie aufs Dorf zugegangen?
Wir sind mit unserer Speisekarte teilweise hier aufs Dorf eingegangen und so die Traditionen, die probieren wir dann aufzuleben, so wie der Ort so immer gehabt hat.
Früher gab es hier immer Schlachteplatte-Essen, habe ich eben gehört. Gibt es das bei Ihnen auch noch?
Das wird es jetzt im Oktober auch geben, ja. Das werden wir dann auch so weiter Tradition, wie das hier so war, wollen wir das auch weiter so leben lassen. Ne?
Und Sie bringen noch einen neuen Touch hier sozusagen in die Küche. Sie sind Pfälzerin, habe ich gehört. Es gibt eine Spezialität auf der Speisekarte.
Flammkuchen, ja. Der ist von uns ohne und ich komme aus der Pfalz, ja, und bringe so ein paar Kleinigkeiten wie Saumacher, Leverknödel, Flammkuchen und sowas bringen wir hier auf die Karte, ja.
Man muss nur falsch sagen, dann fangen Sie auch schon an, pfälzerisch zu sprechen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Heute Abend ist der Laden voll, das Radio ist da. Da wurde natürlich jeder zusammengetrommelt, der hier in Kirchbeutzen noch laufen kann. Wie ist das sonst? An einem Mittwochabend, an einem Donnerstagabend, das Wetter ist schlecht. Kommt hier jemand?
In der Woche ist es immer so ein bisschen ruhig. Aber so wie Freitag, Samstag ist hier immer schön. Leben. Hier ist wirklich Leben.
Das heißt, es läuft.
Es läuft. Wir sind zufrieden.
Melanie Eilskurz, besten Dank und machen Sie schön weiter.
Dankeschön.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema heute Abend, das Kneipensterben auf dem Land. Stellen Sie sich eine Landkarte vor mit den Städten Hannover, Bremen und Hamburg. Und wir sind heute Abend genau in der Mitte, nämlich in Kirchbeutzen bei Walsrode, in der Gaststätte zum Domkreuger. Diese Kneipe war eigentlich schon so gut wie zu, doch dann haben die Dorfbewohner gesagt, nicht mit uns, wir gründen eine Genossenschaft und wir machen unser eigenes Ding. Den Weg nach Kirchbeutzen gefunden hat heute Abend auch Ulrich Meiser von der Einbecker Brauerei. Das ist Niedersachsens älteste Brauerei, schon Martin Luther, das nur am Rande, hat Einbecker Bier getrunken. Schönen guten Abend, Herr Meiser.
Guten Abend, Herr Hildebrandt.
Schön, dass Sie bei uns sind. Gehen Sie eigentlich selber noch in eine Dorfkneipe, in die Dorfgaststätte oder trinken Sie Ihr Bier lieber in der Brauerei?
Ja, natürlich. Also meine persönliche Lieblingsgaststätte ist das Brothaus in Einbeck am Marktplatz. Das ist eine über 600 Jahre alte Gaststätte. Und ich glaube, dass die Gaststätten, dass die Kneipen auch weiterhin ihre Funktion behalten werden. Auch wenn, Sie hatten es vorhin gesagt, das Kneipensterben auf dem Lande natürlich schon ein Problem ist, was uns als Brauerei auch beschäftigt.
Wie merken Sie es denn? Verkaufen Sie weniger Einbecker Bier?
Ja, wir haben bei den Gaststätten es so gemacht, dass wir diese Gaststätten nach Betriebstypen aufgeteilt haben, dann decken sich unsere Zahlen aus Brauereisicht schon sehr genau mit den Zahlen, die Sie eingangs genannt haben. Das heißt, über diesen Zeitraum von 7 bis 10 Jahren ist über ein Drittel dieser Landgasthöfe, dieser Dorfkneipen verloren gegangen.
Warum sind die weg? Haben die Leute weniger Durst? Gehen sie weniger raus? Was hören Sie, wenn Sie im Land unterwegs sind?
Da kommt ganz viel zusammen. Also wir haben es einmal zu tun mit dem ganz normalen Bevölkerungsrückgang auf dem Lande. Wir haben es zu tun mit dem Mobilitätszuwachs. Also meine drei Kinder sind jetzt alle schon irgendwo mit Moped und Auto unterwegs. Das war früher, glaube ich, in meiner Generation doch noch nicht ganz so selbstverständlich. Wir haben es zu tun mit den Veränderungen von Arbeitswelt und Freizeitverhalten. Das hat uns Frau Spohr eben schon geschildert. Ja, und die Konkurrenz durch Vereinsheime, gerade auf dem Land, durch Dorfgemeinschaftshäuser, hat auch zugenommen.
Ich habe von einem anderen Vertreter der Brauerbranche gehört, es wird auch einfach nicht mehr so viel getrunken. Früher sind die Leute, wenn es große Feiern gab, sind die 3 Tage lang auf Schützenfest und dann gab es 3 Tage lang richtig was quasi ins Glas, hoch die Tassen. Heute ist das alles ein bisschen ruhiger. Man achtet mehr auf die Gesundheit, man fährt schon gar nicht mehr, wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, mit Alkohol im Blut, Auto. Hat sich da ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen?
Ein ganz klares Ja als Antwort. Das ist ein Wandel, der sich langsam vollzogen hat. Und wir können den Wandel festmachen an dem Durchschnittsbierverbrauch pro Kopf. Da wird jetzt gar nicht mal differenziert zwischen Fass- und Flaschenbier, sondern man kann schon sagen, dass über viele Jahre hinweg der Pro-Kopf-Verbrauch signifikant abgenommen hat.
Was macht man als Brauerei, wenn das passiert? Man hat natürlich ein Interesse, weiter Bier zu verkaufen.
Man kann an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ja zunächst mal als Brauerei selbst gar nichts ändern. Wir können eigentlich nur eines machen, dass wir unsere Markenpersönlichkeit als Regionalbrauerei pflegen, dass wir also jetzt nicht nur in die klassische Werbung investieren, sondern dass wir das deutlich machen, dass wir sagen, bei uns gibt es Arbeitsplätze, bei uns gibt es Aufträge. Die Brauerei tritt ja auch als Auftraggeber für die Region auf. Wir als Regionalbrauerei fördern eben breit gefächert Kultur, Sport, soziale Projekte. Unsere Mitarbeiter engagieren sich vielfältig in örtlichen Vereinen. Also genau in diesem Geflecht von Menschen, Miteinander von Menschen, was uns Frau Spohr eben erklärt hat. Genau da sind wir als regionale Brauerei eben auch aufgehoben.
Wie wichtig ist dann für Sie eine Dorfgaststätte? Ist Ihnen das eigentlich egal, wo Sie Ihr Bier verkaufen?
Also die Dorfgaststätten sind, und das gilt bis heute, und das hat Sie ja hier auch motiviert, diesen tollen Job zu machen, gehören doch zu unserem sozialen Leben dazu. Das ändert sich auch nicht dadurch, dass wir pro Jahr jetzt vielleicht etwas weniger pro Kopf Verbrauch an Bier haben. Wir müssen uns doch nur mal gemeinsam klar machen, auch eine Gaststätte ist ein Wirtschaftsbetrieb. da muss Geld erwirtschaftet werden, sonst funktioniert das nicht. Also müssen wir dem Gastronomen auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit er Geld verdienen kann. Und wenn ich mir zum Beispiel die Diskussion angucke zum Mindestlohngesetz oder zum Nichtraucherschutzgesetz, dann sind das Restriktionen, die da aufgebaut werden, die natürlich am Ende dazu führen, dass der Gastronom weniger Geld verdient, weniger Spaß an seiner Arbeit hat. Und wir haben es jetzt eben hier an der Theke gesehen, eine Kneipe zu betreiben, ist Handarbeit. Jedes Bier wird von Hand gezapft, jedes Schnitzel wird am Ende ja von Hand gebraten in der Pfanne. Jede Cola wird ja nicht vom Automaten eingeschenkt hier in diesen Gaststätten. Also muss die Arbeit, die hier geleistet wird, auch bezahlbar bleiben.
Würden Sie denn Leuten noch empfehlen, ein Gasthaus zu betreiben? Wenn Sie machen ja den Job fast ein bisschen madig. Sie haben ja ganz realistisch gesagt, so ist es, das ist schwierig, das kostet Geld. Würden Sie einem noch empfehlen, übernimm eine Gaststätte?
Ich würde zu einem ganz klar ausgeprägten Realismus raten. Ich würde sagen, hol dir die Zahlen. Das ist die erste Voraussetzung, dass die Zahlen natürlich schon stimmen müssen. Dann sollte sich jeder, der Gastwirt werden möchte, genau die Fragen stellen, die Frau Spohr vorhin aufgerufen hat. Wir müssen schauen, bist du bereit, in der Nacht zu arbeiten? Bist du bereit, dich auf dem Dorf einzubringen? Bist du bereit, wirklich hier so mitzuwirken, dass du ein Teil des Dorfes wirst? Das sind noch keine Voraussetzungen dafür, dass das am Ende Erfolg hat, aber es sind notwendige Voraussetzungen für den Start. Wenn da jemand schon an einer dieser Fragen sagt, das kann ich nicht. Jeder Mensch ist anders. Und wenn jemand sagt, das kann ich nicht, dann würde ich an der Stelle tatsächlich raten, sich das nochmal genau zu überlegen.
Ulrich Meiser von der Einbecker Brauerei. Erstmal Dankeschön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Wir haben mit vielen Gastwirten gesprochen. Wir haben Sie gefragt, warum läuft das bei Ihnen nicht mehr mit dem Betrieb? Und viele haben uns gesagt, die Vereine machen uns das Leben schwer. Die Feuerwehr um die Ecke, die Schützen, was die Ehrenamtlichen da anbieten, das sei oft unlauterer Wettbewerb. Das kritisiert zum Beispiel auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Und Susanne Schäfer, die hat sich für uns in Vechta und Umgebung umgehört.
Ulrich Steinkamp hat mehr als 40 Jahre Erfahrung als Gastwirt. Zusammen mit seiner Frau hat er das Gut Welpe in Vechta geführt. Jetzt, in seinem Ruhestand, vertritt er die Restaurantbesitzer aus der Region Weser-Ems im Gaststättenverband DEHOGA. Und Steinkamp spricht aus, was viele ärgert.
Wir haben Probleme mit unlauteren Mitbewerbern, die durch Investitionen, die durch staatliche Mittel gefördert worden sind, und dann den normalen Gastronom, der seinen Saalbetrieb selber komplett finanzieren muss, die Küche finanzieren muss und so weiter, dass der in dem gleichen Kundenkreis rein darf wie der Gastronom. Da haben wir unsere Probleme mit, weil er einfach auch aus Kostengründen sehr viel günstiger arbeiten kann.
Steinkamp kennt Kirchengemeinden, da trifft sich die Trauergesellschaft zum Beerdigungskaffee im neu gebauten Pfarrsaal. Den Kuchen backen die Landfrauen. Und bei Geburtstagsfeiern in Vereinshäusern zapft ein Nachbarsjunge das Bier und das Essen kocht die Verwandtschaft. Sowas gab es früher zwar auch schon, aber das Problem habe sich verschärft, sagt Steinkamp.
Die ländliche Gastronomie leidet da schon extrem drunter. Wo nicht mehr so viel verdient wird, guckt man auch eher auf die unlauteren Mitbewerber, wo man früher vielleicht nicht so deutlich drauf geguckt hat.
Zum Beispiel auf das Dorfgemeinschaftshaus in Lohne auf dem Riesel. Aber der Vorsitzende Bernd Sieverding widerspricht Steinkamps Kritik. Das Dorfhaus sei nicht die Ursache, sondern die Folge des Kneipensterbens.
Es gab bei uns auf dem Riesel über Jahrzehnte eine Kneipe nach alter Väter Sitte, die Mitte, Ende der 80er Jahre geschlossen hat. Und dann standen wir, das heißt die Dorfgemeinschaft, wie auch der zugehörige Schützenverein, vor dem Problem, wie geht's weiter? Und da wurde der Entschluss gefasst, ein Dorfhaus zu bauen.
Die Schützenkompanie und der Shantychor treffen sich hier regelmäßig. Und wer dort feiern möchte, kann die Clubräume mieten. Mitglieder zahlen 120 Euro, alle anderen 210. Aber eine unfaire Konkurrenz zu den Lohner Gastronomen sei das nicht, findet Sieverding. Denn
Getränke werden sowieso über den örtlichen Getränkefachgroßhändler bezogen. Naja, und die Gastwirte bzw. Caterer, also Party-Service, liefern auch an. Also in 95% aller Feiern ist es nach meinem Eindruck so, dass örtliche Lieferanten dieses Dorfhaus beschicken und dann auch insoweit profitieren.
Genau das sei aber der Grund, weshalb sich kaum ein Gastronom traut, seinen Unmut laut zu äußern, sagt der DEHOGA-Mann Steinkamp. Denn wenn schon die Feier nicht in seinem Lokal stattfindet, dann wolle der Gastwirt nicht auch noch den Catering-Auftrag verlieren.
Das ist das Problem, dass heute der aktive Gastronom nicht die Fähigkeit und auch nicht mehr die Courage hat, dagegen anzuwettern, was aus seiner Sicht unlauteren Wettbewerb ist. Ich kann heute reden aus meinem Betrieb heraus, bin erst 4 Jahre in Rente und habe ganz andere Möglichkeiten klarzustellen. Früher hätte ich mir das auch nicht erlaubt, denn ich habe die Repressalien, die ich dann von der Politik oder von der Verwaltung bekomme, die dann nicht mehr als Gast kommen, das hätte ich mir nicht leisten können.
Und selbst beim Catering gäbe es inzwischen unlauteren Wettbewerb, wie Steinkamp es nennt. Das katholische St. Elisabeth Krankenhaus in Damme etwa bietet neben der normalen Patientenversorgung auch einen Party-Service an. Die Ländchenplatte mit Gemüse oder das Lachsfilet unter einer Püree-Senfhaube. All das kann man sich für die Familienfeier liefern lassen. Der Küchenchef aus Damme kann die Kritik nicht nachvollziehen. Mit dem Party-Service könne er seine Küchenmannschaft besser auslasten. Und schließlich wolle er nicht, dass das Krankenhaus irgendwann selbst mit Essen beliefert wird.
Ein Beitrag von Susanne Schäfer war das. Wir sind heute Abend in Kirchbeutzen und bei mir am Tisch sind 2 Mitglieder der Kirchbeutzer Zukunft, so heißt die Genossenschaft, die das Gasthaus hier im Ort gerettet hat. Das sind nämlich Thorsten Söder und Thorsten Riekers. Wir kennen sie von vorhin schon. Warum funktioniert das hier? Wir haben es gerade in diesem Beitrag gehört, dass Dorfgemeinschaftshäuser der klassischen Gastronomie Konkurrenz machen. Warum funktioniert das in Kirchbeutzen? Hier gibt es einen Sportverein, eine Feuerwehr, einen Schützenverein, einen Gesangsverein. Es gibt auch ein Dorfgemeinschaftshaus und trotzdem lebt die Kneipe. Wie geht das?
Zum Beispiel, dass das Schützenhaus eben nicht für Feierlichkeiten genutzt wird, sondern das wird als Sportstätte gesehen und so auch genutzt. Und man verhindert eben dadurch, dass die Feierlichkeiten abwandern in ein Vereinshaus und hat dadurch dann eben diese Feierlichkeiten hier in der Kneipe.
Das heißt, Sie passen ganz genau auf, wo die Leute in Kirchbeutzen feiern gehen?
Ja, zum Beispiel das Schützenhaus ist eben keine Feiermöglichkeit. Das ist eine Sportstätte und dabei bleibt das auch.
Thorsten Söder, kommen die Schützen denn nach dem Übungsschießen in die Gaststätte zum Dom Kreuger oder wo trinken die ihr Bier abends?
Also wenn sie denn ein Bier trinken, dann werden sie sicherlich das ein oder andere Mal auch hier einkehren. Da ich selber jetzt nicht zum Schießen gehe regelmäßig, kann ich das jetzt nicht sehen und ich habe da auch keine Kontrolle. Aber wir haben unsere Sportstätten ohne Theke ausgestattet. Also sicherlich ist es so, dass die Fußballer dann nach dem Spiel auch nochmal eine Kiste Bier haben. Aber wenn sie dann was essen gehen wollen, dann gehen sie dann hier nochmal hin. Wir sind dabei, das wieder zu beleben, also wieder die alten Verhältnisse herzustellen.
Und Thorsten Riekers, Sie haben das eigentlich ganz pfiffig gemacht. Sie haben den Ortsbrandmeister in der Genossenschaft und den Schützenvereinsvorsitzenden auch. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Da hat man alle mit im Boot. Die Verantwortlichen wissen, auf was sie sich eingelassen haben, haben ja auch ihr Geld mit reingegeben und auch die Vereinsmitglieder sind ja Genossen, viele jedenfalls. Und von daher haben ja dann auch alle Interesse daran, dass das Gasthaus lebt.
Tja, und was Sie mit Ihrem Gasthaus noch vorhaben, darüber reden wir gleich noch in der Sendung. Unser Thema heute Abend aus Kirchbeutzen im Heidekreis zum Thema Kneipensterben auf dem Land. Ja, wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen. Heute Abend aus Kirchbeutzen im Heidekreis, aus der Gaststätte zum Domkreuger. Die beiden Genossenschaftsvertreter Thorsten Söder und Thorsten Riekers sitzen weiter bei mir am Kneipentisch. Zum Schluss die Frage an Sie, Thorsten Söder. Was haben Sie mit dieser Gaststätte vor? Man spricht ja immer gerne von Visionen. Das hört sich immer hochtrabend an, aber vielleicht gibt es ja auch in Kirchbeutzen eine Vision für diese Gaststätte. Ja,
da fällt mir ein, also wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Wir haben uns Gedanken gemacht und wir machen uns Gedanken. Wir wollen hier investieren und nicht zu knapp. Wir haben öffentliche Mittel beantragt, da haben wir auch eine Zusage bekommen und hier wird noch ordentlich Geld investiert. Und der Saal soll neu gemacht werden, attraktiver gemacht werden, so dass die Leute dann auch aus höher oder größerer Entfernung wieder herkommen. Also wir haben zum Beispiel ein Ehepaar aus Hannover bei uns als Genossin. Die wollen im nächsten Jahr ihre Gnadenhochzeit, also ihren 70-jährigen Hochzeitstag hier feiern. Das ist die Familie Schröder, die bei uns Genosse geworden ist, als sie aus der Zeitung erfahren hat, dass es hier ist. Das sind alteingesessene Kirchbeutzer, beide weit über die 80, die hier wirklich mit Herzblut dabei sind, jede Woche anrufen, dass uns das natürlich dann auch Kraft gibt, hier weiterzumachen und hier die Zukunft zu gestalten.
Thorsten Riekers, haben Sie manchmal Angst, dass Sie sagen, Kirchbeutzen, wie geht das weiter mit der Einwohnerentwicklung? Die jungen Leute zieht es dann vielleicht doch nach Hamburg, Bremen oder nach Hannover oder am besten ganz nach Berlin. Haben Sie manchmal Sorge, wir machen hier was und in 10, 15 Jahren müssen wir hier doch die Tür abschließen?
Ja, wer kann heutzutage noch 15, 20 Jahre im Voraus planen und denken? Das ist heute alles sehr schnelllebig geworden. Und wer behauptet, dass er weiß, was in 20 Jahren auf einem Dorf ist und was, wie eine Kneipe dann aussieht, na, ich glaube da nicht dran. Da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass wir dann auch mit den Veränderungen leben müssen. Diese Veränderungen müssen wir dann auch beobachten. Aber eine Garantie gibt es natürlich überhaupt gar nicht. Und alle Genossen wissen auch, dass es diese Garantie nicht gibt. Und wir also auf dem Vorstand denen die auch nicht geben können.
Thorsten Söder, Sie haben gerade gesagt, wir wollen das hier aufmöbeln, wir wollen das hier hübscher, moderner machen. Was machen Sie mit der alten Holztheke, wenn ich mich umgucke, mit der Holzvertäfelung? Das macht ja auch so ein bisschen den Charme dieses Gasthauses aus. Wenn ich mir diese Flügeltür hier angucke, diese Schiebetür, das ist ja die Gaststätte.
Also wir werden es nicht umkrempeln. Wir werden mit viel Herzblut, aber auch natürlich mit vielen Gedanken hier uns beschäftigen, wie wir es verbessern können. Aber es sind natürlich auch energetische Maßnahmen. Die Elektrik, das sind ja die Dinge, die sieht man nicht, aber das kostet Geld. Die Küche muss neu gemacht werden. Das sehen die Leute hier vorne im Gastraum nicht. Aber da wird sehr viel Geld investiert werden müssen, damit es attraktiv bleibt.
Tja, und wir werden weiter verfolgen, was Sie aus Ihrem Gasthaus machen. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass wir heute Abend hier sein durften, dass wir aus der Gaststätte zum Domkreuger in Kirchbeutzen senden durften. Ich will aber noch mal einen Tisch weiter gucken. Wir hören das die ganze Zeit im Hintergrund. Da sitzt nämlich die Doppelkopfrunde und die will ich jetzt noch mal ganz schnell besuchen. Das sind hier die Urgesteine aus dem Dorf. Guten Abend, die Herren. Darf ich mal kurz stören?
Guten Abend, der Herr.
So, wie wird denn hier gespielt? Herz-Zehenspitze oder Karo-Zehen? Oder?
Karo-Zehenspitze.
Und wie läuft das Geschäft hier? Ich guck mal in den...
Das Geschäft läuft einseitig. Sehr einseitig zu einer Person hin. Der gewinnt hier nur. Und das ist unser Bauer hier im Dorf.
Ja, da gibt's ja einen Spruch, ne, mit den Kartoffeln.
Ja, genau. Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Ich bin auch noch Geld dabei.
Ich habe gehört, Sie spielen hier seit ganz, ganz langer Zeit Doppelkopf. Kann man das so sagen?
Ja.
Wie lange?
40 Jahre mindestens.
Als dieses Gasthaus zuzumachen drohte, was haben Sie da gedacht?
Ja, ich war traurig darüber, dass es so kommen sollte, dass es zugemacht werden sollte. Wir haben hier viele, viele gemütliche Stunden in dieser Gaststätte verbracht, sei es mit Schützenfest, Erntefest.
Und die Treibjachten.
Die wollte ich gerade erwähnen. Die Treibjachten, sagt unser Helmut Bruns gerade, das sind so Highlights gewesen, wo man gefeiert hat, getrunken hat und auch mal über den Durst eingetrunken hat. Das gehört einfach im Dorf mit dazu.
Genau, und da redet man dann auch nicht drüber.
Da redet man grundsätzlich nicht drüber.
Oder die Nachbarn umso mehr. Ich gucke hier nochmal rüber, einmal ans andere Ende des Tisches. Jetzt gibt es eine Genossenschaft. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Sie angucke, Sie sind Mitglied?
Ich bin Mitglied der Genossenschaft.
Wie viele Anteile haben Sie gekauft?
Einen. Ich bin zugezogen, ich gehöre noch gar nicht hier zu dieser Gemeinde so richtig. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich mich da ein bisschen mit einkaufen.
Das ist offenbar gelungen. Sie sitzen am Doppelkopftisch. Das sind schon mal keine schlechten Voraussetzungen. Glauben Sie denn, dass Sie Ihr Geld mal wiedersehen?
Eigentlich nicht. Aber wir hängen schon am Weltlichen, oder?
Genießen Sie noch den Abend, die Herren. Verspielen Sie nicht Haus und Hof und vor allen Dingen nicht die eigene Gaststätte. Sonst gibt es auch noch mal Ärger zu Hause. Gut, wir verabschieden uns heute Abend aus Kirchbeutzen. Sie hören NDR1 Niedersachsen und hier geht es gleich weiter mit der Sendung Traumhaft. Ich bin Torben Hildebrand und sage schönen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Bis dann, tschüss.